Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2:2 hieß es am Ende beim Spiel des VfB Stuttgart gegen die Hertha am Sonntagnachmittag. Und ich glaube, nicht nur für uns beide ist es ein Spiel, das irgendwie eher mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Nicht nur bei uns, bei den Fans, sondern auch bei den Verantwortlichen, die wir nachher auch kurz hören werden. Darüber sprechen wir und natürlich auch den großen Blick nach vorne, denn auf den VfB wartet ja bis Weihnachten noch was. Philipp Meisel, grüß dich.
Christian Pavlic, Grüße gehen retour, Grüße an euch da draußen. Ja, war ein sonderbares Spiel. Allerdings würde ich dir wirklich erstmal den Vortritt lassen wollen, gerne, denn ich habe es nicht im Stadion verfolgt. Ich habe es über den Streaming-Anbieter gesehen und da auch nur die markantesten Szenen, denn ich habe nebenher Babybrei für den jungen Mann hergestellt. Der musste die ganze Woche halten und den produziere ich immer sonntags. Ja?
Das ist sehr interessant. Dann fange ich einfach mal an und erzähle ein bisschen, wie ich den Sonntagnachmittag erlebt habe. Also das Erste ist natürlich die Tatsache, dass einfach es wieder ein quasi Geisterspiel war. Also offiziell durften ja 750 Leute rein, da waren dann ein paar Mitarbeiter, ein paar Volunteers, die im Stadion waren, aber das ist natürlich alles nicht vergleichbar gewesen zu dem, was du davor hattest. Und viele haben sich natürlich im Vorfeld überlegt, na, wie wird das denn dann? Wie wird auch die Umstellung gerade für den VfB, der zwei Heimspiele hintereinander hat, innerhalb von einer Woche Riesenstimmung, Heimsieg, Flutlichtspiel und dann gegen die Hertha am Sonntagnachmittag vor leeren Kulissen. Und das hat der VfB eigentlich am Anfang ganz gut gemacht und führte dann nach 19 Minuten mit 2:0, auch weil aus meiner Sicht die Hertha das gemacht hat, was wir ausnahmsweise mal nicht so erwartet hatten, alle im Vorfeld. Nicht du, nicht ich, auch nicht Jonas Bischofberger. Die Hertha hat wirklich viel auch nach vorne gemacht, in die gegnerische Hälfte gepresst und den VfB so zu zwei Kontertoren eingeladen. Und dann passierte etwas, das aus meiner Sicht ein Stück weit eine Parallele war zum Auswärtsspiel in Augsburg, nämlich dass es irgendwann im ersten Durchgang einen Bruch gab. Nur während man in Augsburg, finde ich, diesen Bruch eben ausmachen konnte, beispielsweise in der Verletzung von Chris Führig, konnte man das irgendwie im Spiel gegen die Hertha so gar nicht. Irgendwann war plötzlich ein Bruch da. Ich würde mal sagen, bevor wir hier irgendwie im Nebel stochern und nicht wissen, wie wir das eigentlich alles erklären sollen, versuchen wir mal reinzuhören und ein bisschen, ja, denke ich mal, zu fühlen oder nachzuempfinden, wie es denn eigentlich dem Trainer ging nach dem Spiel. Denn der hat bei der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag Folgendes gesagt.
Wir sind heute sehr gut im Spiel reingekommen. Man hat gesehen, was wir wollten, welche Räume wir bespielen wollten, wie wir das Spiel angehen wollten, was der Plan war, gehen aus meiner Sicht auch verdient 2:0 in Führung. Und dann gab es ein Bruch in unserem Spiel. So gab es ein paar Spieler, die so weniger gemacht haben, als was wir gebraucht haben. Und auch trotz des Gegentor, was zurückgepfiffen worden ist für Abseits, gab es kein Wachruf und haben das 1:2 auf eine Art und Weise, die mir einfach nicht gefällt. Und ja, gehen wir 2:1 in die Pause statt, vielleicht ein 3:0. Heute ist vielleicht besonders enttäuschend, weil wir, wie gesagt, den Gegner komplett im Griff hatten in die erste Halbzeit und können wir heute 3 Punkte holen. Und dieser Leistungsbruch in die erste Halbzeit ist sehr unzufriedenstellend für mich und für die Mannschaft. In die erste Halbzeit gibt es für mich 2 Gründe, wenn man führt. Entweder man hat Angst, irgendwas zu verlieren, oder man fühlt sich zu sicher. Ja, das sind die 2 Gründe, warum man von der Linie wegkommt, wo man ist. Und ich sehe es nicht in die Kollektive, sondern bei einzelnen Spielern. Es geht darum, jetzt mal Gespräche zu führen und zu fragen, warum es so ist. Aber in der Bundesliga ist es nicht möglich, für uns ist es nicht möglich, Spiele zu gewinnen, wenn wir nicht über 90 Minuten ans Limit gehen. Der Eindruck ist, dass ein paar einzelne Spieler unter ihrem Leistungsniveau gespielt haben. Und ob es Müdigkeit ist oder Verunsicherung, das werden wir sehen. Werden wir dann das Spiel nachbereiten und auch Gespräche führen und dann schauen, was Ursache war.
Ja, das ist, wie gesagt, ein kleiner Zusammenschnitt von Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel. Und wir hören raus, zum einen Unzufriedenheit, auch durchaus so ein Genervtsein. Und dann immer wieder auch dieser begriff einzelne Spieler. Also er war wirklich nicht zufrieden mit der Leistung einzelner Spieler. Die hätten nicht das abgerufen, was sie eigentlich können. Die hätten nicht das gemacht, was man eigentlich besprochen hat. Das sind so Aussagen, die haben wir so, Philipp, vom Trainer in der Form noch nicht gehört. Ne? Zumindest nicht öffentlich.
Nein, das ist richtig. Er hat in dieser Deutlichkeit das so noch nicht gesagt. Nicht in dieser Saison, auch in der letzten nicht. Man darf auch die Herrschaften, die er da adressiert hat, gerne mal aufzählen. Ja, da fallen Ito, darunter Mavropanos, Mangala. Da kannst du ein, zwei, drei Namen nennen, die da eindeutig gemeint waren. Ja, ja, ist aber halt auch ein Stück weit seiner Enttäuschung in dem Moment geschuldet. So wie ich ihn kenne, ist er nicht der Typ, der da jetzt großartig Fingerpointing betreiben möchte, sondern eher versucht dann das Ganze in der Trainingsarbeit dann wieder aufzufangen. Einzelgespräche hat er geführt dieser Tage. Und am Mittwochmorgen schon wieder das Training geleitet mit allem Enthusiasmus, der ihm sonst so auch anheim ist. Insofern schwierig. Ich tue mir wirklich schwer, es einzuordnen, weil ich diesen Knackpunkt nicht finde. Ich habe natürlich das Spiel nachher nochmal in Gänze angeschaut. Ja, live, wie gesagt, kam ich nicht dazu, aber ich habe es dann nochmal in Gänze mir angeschaut. Was bei mir hängen blieb, war halt einfach der Punkt, dass die Mannschaft nicht diesen Entwicklungsschritt geht, den man eigentlich seit Wochen erwartet, nämlich dass man dass in allen Köpfen tatsächlich das drin ist, um was es jetzt gerade geht. Ja, also ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Situation ist super dringlich, aber dass du halt nichts liegen lassen darfst, sollte eigentlich jedem mittlerweile bewusst sein. Und ich glaube, das hat er ja auch explizit gesagt, du musst den Gegner killen. Wenn du 2-0 führst, so eine Anfangsphase, so eine verstörte Rumpeltruppe wie die Berliner, die ein neues taktisches Konzept mitbekommen haben und komplett eingefahren sind damit, die musst du töten, die musst du in der Hand, damit gehst du, du musst eigentlich so spielen wie der SC Freiburg in Mönchengladbach.
Das ist ein gutes Beispiel, das ist ein guter Quervergleich und was wir auch rausgehört haben bei Pellegrino Matarazzo und das ging mir genauso, zweite Halbzeit so ein bisschen beiseite fast gelegt, da hat er auch gesagt, das sehe ich auch so, da stand es 2-1, das war ein recht offenes Spiel, es gab auch Phasen, da hat es der VfB ganz gut gemacht, den Gegner wieder hinten reingedrückt, auch eine gute Gelegenheit gehabt, vielleicht das dritte zu erzielen, einmal war es Marmoush auf TBD, der den Ball nicht richtig trifft, einmal war es Marmoush, der Millimeter im Abseits steht, wenn dann natürlich eine der Szenen zum Tor führt und dann auch zählt, steht es 3-1, dann gewinnt der VfB wahrscheinlich, dann hat aber die Hertha ganz gute Phasen gehabt und dann eben durch Jovetic auch noch den Ausgleich erzielt, also diese zweite Halbzeit war in meinen Augen unter dem Strich okay, womit er überhaupt nicht zufrieden war und was ihn wahnsinnig gewurmt hat. Und das geht mir genauso, das ist die Phase Ende erster Durchgang gewesen. Und zwar nicht nur das, dass man sich den Ausgleich gefangen hat zum 2-1, sondern die Tatsache, dass man sich diesen Ausgleich vermeintlich 5 Minuten früher schon gefangen hat, durch eine nahezu identische Szene, die eine Blaupause darstellt zum Tor, das letzten Endes gezählt hat. Also ihr erinnert euch, 35. Minute war es, ich glaube, Belfodil, der auf halb links am Strafraumeck zum Schuss kommt und den Ball versenkt. Am Ende wird es zurückgenommen, weil, ich weiß gar nicht, irgendein Hertha-Spieler gemeint hat, den Gonzales aus der alten Försterei nachzuäffen. Am Ende hat dann das Tor nicht gezählt. Und das müsste ja dann eigentlich wirklich genau dieses Hallo-Wach sein. Zu sagen, ey, Leute, passt auf, die 3 Punkte hier sind noch nicht eingetütet. Wir führen hier zwar 2-0. Wir können jetzt froh sein, dass das Ding nicht gezählt hat. Aber hier Antennen ausfahren, aufwachen und zumindest jetzt mal dieses 2-0 in die Pause nehmen. Und das haben sie nicht gemacht. Sie lassen sich wirklich ein bisschen fast einschläfern von der Hertha und fangen sich dann ein Tor, das Sportsfreund Jovetic zwar schön erzielt, aber natürlich auch nur, weil einfach kein Mensch sich bemüßigt gefühlt hat, irgendwie in seine Nähe zu kommen. Und das darf eben nicht passieren. Und eigentlich aufgrund dieser Phase gehst du halt in diesen offenen zweiten Durchgang, wo du weißt, dass alles passieren kann, wenn du nur ein Tor führst. Und musst dich dann halt am Ende mit einem Punkt begnügen und ganz klar festhalten, dass du 2 verloren hast. Also diese Phase vor der Pause, Tor Hertha wegen Abseits zurückgenommen und dann 5 Minuten später doch noch Tor Hertha, die darf dir so nicht passieren. Und das fuchst nicht nur den Trainer, das hat auch die Spieler wahnsinnig gefuchst. Wir konnten uns dann auch anhören, was die Profis nach dem Spiel gesagt haben. Flo Müller, wahnsinnig sauer. Philipp Förster, ganz ordentliches Spiel gemacht, schönes Tor geschossen, aber auch wahnsinnig sauer gewesen. Und es gibt jetzt auch noch frische Aussagen von Waldemar Anton unter der Woche. Und das geht alles so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich glaube, das können wir uns auch noch kurz noch anhören.
Ich glaube, jeder weiß, dass wir das Spiel einfach unnötig aus der Hand gegeben haben. Nach einer 2-0-Führung noch 2-2 zu spielen, ist, glaube ich, aufgrund der Dinge, die wie wir angefangen haben und wie wir Fußball gespielt haben, tut natürlich, dass man nur einen Punkt mitnimmt, sehr weh. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir einfach gemeinsam rauskommen wieder, müssen bis zum Schluss konsequent verteidigen, konsequent anlaufen, konsequent unser Spiel durchziehen. Und dann sehen wir auch wieder 3 Punkte anstatt nur 1 Punkt. Eigentlich nach dem 2-0, wie gesagt, hat jeder, glaube ich, so ein bisschen ein paar Prozent weniger gemacht. Und das, wie gesagt, wir spielen in der Bundesliga und da kann jede Mannschaft das bestrafen, egal ob sie jetzt Hertha oder Bayern heißt. Deswegen ist das unser Problem gewesen in dem Spiel, dass wir dann einfach ein paar Prozent zu wenig gemacht haben, nicht mehr die Laufwege aufgenommen haben, die wichtig sind oder waren. Und das hat uns dann die 3 Punkte gekostet und da müssen wir einfach weiter dran arbeiten und den nächsten Spiel besser machen.
Das war Waldemar Anton via VfB-TV und trotz all dieser getätigten Äußerungen bleibt für mich immer noch die Frage, ja, warum hat da nichts dran geändert? Ja, also das Abschalten ist das eine oder das sich einnullen lassen. Christian, ich finde halt die Metaebene von größerer Tragweite mit dem ganzen Verhalten nach der frühen 2-0-Toreführung bietest du dem Gegner einfach alles an. Du gibst ihm alles, du sagst, heute ist hier richtig was für euch drin. Bleibt einfach in der Partie, wir stellen uns schon selbst das Bein, ja, und so kam es dann eben auch. Also ich finde, das kannst du eigentlich von einer gestandenen Bundesliga-Mannschaft eh erwarten, aber auch von einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart musst du erwarten können, dass du zumal Heimspiel dem Gegner demonstrierst, mit all deinem Tun, heute gibt es für euch hier halt nichts zu holen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und das würde mich sehr, sehr nachdenklich stimmen, wenn ich der Trainer wäre, ehrlich gesagt.
Ja, also wie gesagt, für mich bleibt der Tenor mehr Fragen als Antworten, zumal der VfB unter Matarazzo schon gezeigt hat, dass es anders geht. Stichwort erster Spieltag gegen Fürth. Stichwort, wer erinnert sich noch an das 5-1, glaube ich, letzte Saison gegen Schalke? Also auch, vielleicht ist das Schalke-Spiel aus der vergangenen Saison ganz vergleichbar. Ein angenockter Gegner, der sich richtig im Tief befindet, nach Stuttgart kommt, in den ersten 20 Minuten 2 Kisten kassiert. Aber da hat der VfB einfach weiter aufs Gas gedrückt, weiter das Dritte gemacht. Auch sich dann vom 3-1 nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern das Vierte, Fünfte. Also das ist ein bisschen abgegangen beim VfB und das überrascht mich ein bisschen und ja, es heilt einfach noch so ein bisschen das nach, was auch der Trainer gesagt hat. Philipp, du hast es angesprochen, einzelne Spieler, also da ist er einfach nicht zufrieden und hofft einfach jetzt in den Gesprächen unter der Woche Lösungen zu finden. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass wir befinden uns beim VfB Stuttgart momentan immer noch in der Phase, wo viele Spieler verletzt fehlen, dass eben solche Typen vielleicht auch im Offensivbereich nochmal fehlen, die das Ding nochmal richtig in die Hand nehmen, rumreißen. Auch so ein Typ Sascha Kalajdzic vielleicht, der dann einfach auch heiß drauf ist und hungrig drauf ist, noch eins zu machen und noch eins zu machen vielleicht. Das hat gefehlt. Und dann dazu Spieler, die wir eigentlich in der vergangenen Woche gelobt haben, Mavropanos, Mangala, die augenscheinlich in ihren Leistungen abgefallen sind, führt dann halt eben dazu, dass du 2 Punkte liegen lässt. Aber machen wir es nicht schlechter, als es ist. Ich glaube, das sollten wir auch nicht tun. Der VfB hat das Spiel immerhin nicht verloren. Punkt ist ein Punkt. Aber trotzdem, diese 2 Punkte, denen wird man noch lange nachtrauen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, sehe den VfB im Plan, aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Gab es denn irgendwas, was dir Freude bereitet hat, was dir ein Lichtblick war an diesem Sonntagnachmittag?
Ja, es gab Sachen, die mir Freude bereitet haben. Dazu gehört eine Packung Ferrero Rocher, die überraschenderweise an meinem Arbeitsplatz lag. Ja, vielen Dank an wem auch immer. Und die zweite Sache, die mir gefallen hat, war Omar Mamouche. Wir haben auch schon in der vergangenen Woche über ihn geredet, aber der einfach nochmal gezeigt hat, dass er nochmal einen Schritt gemacht hat. Und auch wenn das vielleicht der eine oder andere sagt, ja, der ist ein Stürmer, der muss das können. Aber hey, über 40, 50 Meter allein auf den Torwart zulaufen, die Gedanken zu machen, was mache ich? Schiebe ich ihn links rein, schiebe ich ihn rechts rein, schiebe ich ihn durch die Beine, lupfe ich ihn? Da hat man als Angreifer schon mal tausende Gedanken im Kopf. Und er hat das Ding einfach sauber versenkt. Genauso auch bei dem Tor in der zweiten Halbzeit, was da nicht gezählt hat, aber auch da eiskalt das Ding versenkt. Eine gute Gelegenheit rausgespielt, sich nochmal reingetankt. Ich finde, das ist das, was mir bei ihm fast am allermeisten gefällt, wenn er dann so im 1 gegen 1 sich plötzlich dann durchsetzt und an der Grundlinie in den Strafraum kommt und dann möglicherweise gefährliche Aktionen herbeiruft dadurch. Also Omar Marmoush, absoluter Lichtblick für mich in Reihen des VfB. Einer, der den Unterschied macht und einer, der so ein bisschen wieder im Offensivspiel des VfB so dieses Überraschungsmoment bringt. Also etwas, womit die Verteidigungsreihe des Gegners vielleicht auch nicht unbedingt rechnet. Das ist, glaube ich, etwas, auf das man unbedingt aufbauen kann und sollte, auch jetzt noch in den 3 Spielen bis Weihnachten. Wie siehst du es?
Ja, man kann ja nur noch in diesen 3 Spielen erstmal auf ihn zählen. Ne? Das ist ja die schlechte Seite dieser Medaille. Also momentan kannst du ohne ihn eigentlich kein Bundesligaspiel gewinnen. So wichtig ist er schon. Und weil er eben dieses nicht in allzu feste Schemata pressbare hat, ja, weil er eben sich gerne zwischen Linien bewegt, weil er unfassbar schnell ist und auch die Traute hat, einfach das 1 gegen 1 zu suchen, was viele anderen eben nicht haben. Wenn ich beispielsweise anschaue, wie oft Robby Massimo am Wochenende eigentlich gut mit dem Diago in den Raum freigespielt wurde und dann einfach gewartet hat, bis mindestens einer vor ihm steht und dann fiel ihm halt nichts mehr ein, außer zurückzulegen, dann ist das was Massimo deutlich unterscheidet von Marmoush. Aber wir wissen alle, was Anfang Januar ansteht. Nämlich nicht nur der Rückrundenstart, sondern...
Ich glaube, es wissen nicht alle. Deswegen ist es jetzt wichtig, das zu erwähnen. Philipp Meisel, sag's uns.
Der Afrika-Cup.
Ja.
Ja. Der Afrika-Cup und alles, was wir momentan so sehen, deutet darauf hin, dass die Pharaonen, so ist übrigens der landestypische Spitzname für die ägyptische Nationalmannschaft, mit dem Sturmduo Salah Marmoush antreten werden und sich durchaus Titelambitionen ausrechnen. Und dann weißt du, dass du den Kollegen, also zumindest mal den kompletten Januar abschreiben kannst. Und dann weißt
du auch, dass das...
Bitte?
Und dazu wissen wir ja, dass es eine sehr verkürzte Winterpause gibt, es am 8. Januar schon in der Bundesliga wieder weitergeht in Fürth. Das heißt, es ist nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass mal irgendwie am letzten Januarwochenende wieder in der Bundesliga gekickt wird. Das sind richtig viele Spiele, denen Marmoush fehlen würde, ne?
Ja, also den Januar, wie gesagt, kannst du abschreiben. Den kannst du definitiv abschreiben. Und wie gesagt, es gibt ja keine Winterpause in dem Sinne. Man kann sie eigentlich gerade mal Weihnachtspause nennen. Nach allem, was ich bisher an Informationen zusammentragen konnte, ist es so, die Jungs spielen ja noch gegen Köln. Das ist das Wochenende 18., 19., 20. Dezember. Das Spiel ist auch schon angesetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber ist ja auch irrelevant. Das heißt, Anfang der Weihnachtswoche, 20., 21., 22., trennen die sich. Dann gibt's 7 Tage frei. Und dann wird zwischen den Jahren wieder trainiert. Dann haben sie nochmal kurz frei für Neujahr. Und dann geht's, glaube ich, spätestens ab dem 2. am Nachmittag geht's rund und in 6 Tagen später spielst du in der Trolley-Arena in Fürth. Da bleibt nicht viel Zeit, um auch so Leute wie Kalajdzic beispielsweise ranzubringen. Normalerweise hast du in der Winterpause ein paar knackige Trainingseinheiten, 14 Tage konzertiert irgendwo vor Ort. Das hast du dieses Jahr nicht. Und wenn dir dann eben Marmoush wegbricht, in Anbetracht dessen, was du sonst noch so in der Offensive gerade hast, haben wir eine Situation, die ich zumindest nicht unerwähnt lassen möchte. Ja.
Also der Afrika-Cup 2022 findet offiziell statt vom 9. Januar bis zum 6. Februar. Und jeder, der erstens die Ambitionen und zweitens die Geschichte der ägyptischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup kennt, weiß, dass das eine Nation ist, die traditionell sehr weit kommt in diesem Wettbewerb. Also die Ägypter haben mal eine Zeit lang, ich glaube, sie sind sogar Rekordsieger und haben eine Zeit lang wirklich jedes Mal diesen Afrika-Cup sehr, sehr ernst genommen, meistens ins Halbfinale, Finale vorgedrungen. Nur mit der WM-Quali hat es selten funktioniert, bis jetzt dann 2018 in Russland die Ägypter mal wieder dabei waren. Also da wird der VfB mindestens einen Monat, aber dann, wenn man sich überlegt, vielleicht noch eine kleine Pause, 5 Wochen, 6 Wochen auf Marmoush verzichten müssen.
Und du weißt nicht, in welcher Lage er zurückkommt, ne? In welcher Situation. Aber ja, also wenn wir wieder zu ins Hier und Jetzt zurückkehren, er war definitiv ein Lichtblick. Für mich auch nicht nur wegen seines famosen Tores, auch Philipp Förster war ein Lichtblick. Mir bleibt's trotzdem zu wenig greifbar, was da was da passiert ist auf dem Platz. Und schade und bitter am Ende eben, weil du von den 15 Punkten, die ich gefordert habe, sozusagen 16 hättest holen können, also übererfüllt, ja, deine Maßgabe. Das wäre es halt echt gewesen, ja. Zur Tabellensituation kommen wir aber nachher noch. Die hat trotzdem immer noch, finde ich, einen gewissen Charme, unabhängig davon, dass der VfB Stuttgart da unten drin steht. Ja. Wollen wir mal erst in die Werbung gehen, bevor wir uns den Crunchtime-Schwaben widmen, beziehungsweise den Daten und den ganzen Zahlen, die diese aktuelle VfB-Situation mit sich bringt?
Rhetorische Frage, Philipp Meisel, rhetorische Frage.
Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom Debitel. Hol's dir! Jetzt auf freenetdigital.de.
Rhetorische Fragen kann ich besonders gut, Christian.
Ich merk's.
Ja, ja. Nein, also, das ist tatsächlich eine schöne Bezeichnung, die Crunchtime-Schwaben, weil sie ja eine gewisse Tradition hat. Alleine, wir haben keine Ahnung, wie oft wir letztes Jahr darüber sprechen konnten, über genau diesen Umstand. Es ging ja schon so weit, dass sie sich in gewissen sozialen Netzwerks blasen, dass sich zu einem Art Running Gag entwickelt hat. Wenn der Meißel mal wieder Crunchtime sagt, dann wird das Internet angehalten und so weiter und so fort. Ja. Auf dem Bullshit-Bingo ist es, glaube ich, auch drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Also könnt ihr jetzt schön ein Kreuzchen machen. Ist schon auffällig, wenn du also siehst, woher der VfB Stuttgart kommt, nämlich er kommt aus einer Saison 2021, wo er nach 34 Spieltagen satte 18 Treffer ab der 75. Minute erzielt hat, also bis Spielende, also auch mit Nachspielzeit eingerechnet. Und jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, hat er, na Christian, was schätzt du?
Sag's mal.
4. Im selbigen Zeitraum, in 14 Spielen. Ja. Er kann natürlich die Quote noch erreichen von letzter Saison, aber diese Qualität, die er da durchaus gestrahlt hat, die hat er aktuell einfach nicht, der Club. Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel auch jemand kommt und sagt, na ja, aber in Frankfurt in Unterzahl ausgeglichen und gegen Union in Unterzahl ausgeglichen, dann sag ich halt an der Stelle, ja, stimmt, da hat man nochmal 2 Punkte rausgeholt, aber es geht, glaube ich, auch so ein bisschen um die gefühlten Leistungen in dieser Phase des Spiels. Und wenn wir ehrlich sind, in der vergangenen Saison, als wir wirklich diese Crunchtime-Schwaben haben hochleben lassen, da war es einfach auch so, dass der VfB in dieser Schlussviertelstunde nicht nur Tore erzielt und Punkte geholt hat, sondern wirklich überlegen war. Und wenn wir ehrlich sind, war es in Frankfurt und gegen Union eigentlich so, dass es Lucky Punch waren in der absoluten Schlussphase mit der einen Chance, die man noch bekommen hat. Aber wirklich danach ausgesehen hat es eben nicht. Und das unterscheidet, finde ich, diese 2 Punkte, die man da noch geholt hat, zu dem aus der vergangenen Saison.
Damit einhergeht übrigens auch die Gegentorquote in dieser Phase. Ne? In der letzten Saison hat man, glaube ich, 8 Tore insgesamt nur kassiert, in der 75. bis Abpfiff. Nach 34 Spielen, jetzt sind es schon 6 nach 14. Ja. Ich habe mit dem Kollegen Schumacher die Tage viel Zeit in Datenbanken verbracht, beziehungsweise er hat sich von mir bedienen lassen, um es auf Deutsch zu sagen. Also ich habe für ihn viel Zeit in Datenbanken zugebracht, war im Match Analysis Hub der Bundesliga. Ich war bei den Jungs vom Institut für Sportanalyse auf ihren Seiten unterwegs, habe mir da alles Mögliche reingetan. Und ein auffälliger Fakt ist, dass der VfB Stuttgart im Liga-Vergleich sehr wenig läuft. Er läuft weniger als der Ligaschnitt. Es ist an sich nichts Neues. Also auch letzte Saison war das schon so, ja. Und grundsätzlich ist es so, dass eben Mannschaften, die eher mehr Ballbesitzanteile haben, dann auch etwas mehr laufen, ja. Was mich stutzig macht, in den Zahlen, die ich mir da rausgezogen habe, mit Ball, also wenn es darum geht, Offensivakzente zu setzen, ist der VfB, was die Laufleistung angeht, an Position 6 der Bundesliga. Gegen den Ball nur auf 11. Ja. Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass anscheinend die Defensivaufgaben nicht allzu gern genommen werden. Ja, weil sonst würde man ja mehr laufen, um sich den Ball wieder zurückzuholen.
Und wenn wir häufig genug zuhören, was Pellegrino Matarazzo auch sagt, auch bei Pressekonferenzen und generell, was ihm einfach wichtig ist, dann ist ja das, was er immer fast gebetsmühlenartig als mit einem der wichtigsten Dinge bezeichnet, die Ballverlust- und Ballgewinnphase. Also wie reagiert seine Mannschaft bei Ballgewinn und nach Ballverlusten und wie schnell geht es möglicherweise, sich den Ball nach einem Verlust wiederzuholen. Und das ist das, was zum einen ein bisschen gefühlt weniger ist, aber was man sich eben auch durch Zahlen belegen lassen.
Schön, dass du das
ansprechen tust.
Denn genau das ist tatsächlich, hängt damit zusammen. Mit dem, du musst ja defensiv erstmal Laufwege gehen, um in Zweikampfsituationen zu kommen, damit du dir den Ball wiederholen kannst oder in Gegenpressing-Situationen oder was auch immer. Ja, wenn diese Laufwege nicht da sind, kommst du nicht in die Situation. Wenn die Situationen nicht da sind, kommst du nicht in die Umschaltmomente. Und das war etwas, was den VfL Stuttgart letzte Saison sehr, sehr deutlich ausgezeichnet hat. Also war eine der besten Umschaltmannschaften der Liga. Ich glaube, 14, 15 Tore aus Umschaltsituationen gemacht. Nur die Bayern waren besser. Und wenn dir diese Laufwege fehlen und damit die Umschaltmomente, dazu kommt noch, dass dir die Unterschiedsspieler fehlen, die dieses Umschalt möglich gemacht haben. Ein fallschneller Mann wie Silas beispielsweise, aber auch Nico González war da extrem wichtig, der super, super umschalten konnte, der schnell war, der die richtigen Laufwege gewählt hat. Dann führt das dazu, dass du viel mehr aus Positionsangriffen agieren musst. Das heißt, aus Ballbesitzsituationen versuchen, was zu entwickeln. Das ist nicht die Stärke des Clubs. Ja, also zumindest seit Matarazzo da ist, ist es eher so, dass es der VfB deutlich mehr aus den Umschaltmomenten entwickeln hat, wie aus den Positionsangriffen. Und auch wenn die sogenannte Episodendauer, die Jungs vom Institut für Spielanalyse messen ja die sogenannten Episoden, ja, der so lange wie eine Mannschaft in Ballbesitz ist, bis sie ihn wieder verliert. Die Episodendauer ist nur 0,5 Sekunden länger als in der letzten Saison. Also von 6,8, glaube ich, auf 7,3. Aber in einem Fußballspiel, wo es eben einfach um Millisekunden teilweise geht, um Zentimeter und Millimeter plus eine junge, unerfahrene Mannschaft, die zum ersten Mal eher mehr aus dem Positionsangriff entwickeln muss, das alles in Kombination macht eben einen Großteil der aktuellen Situation aus, in der sich der Club befindet. Ja.
Ich höre dir so zu und habe vor dem geistigen Auge einfach die 90 Minuten gegen Arminia Bielefeld. Das hat ungefähr so dieses gesamte Dilemma gezeigt, das der VfB hat. Und natürlich die Tatsache, schau dir an, wie die beiden Tore gegen die Hertha gefallen sind. Das waren eben diese Umschaltmomente. Und sobald das Spiel dann aber, sagen wir mal, so die letzte Viertelstunde, ich glaube in der 76. hat die Hertha zum 2-2 ausgeglichen, da gab es dann ein, zwei Ecken, aber wirklich viel kam da eben auch nicht mehr aus dieser Position heraus. Jetzt müssen wir wieder, jetzt müssen wir Eigeninitiativ den Gegner hinten reindrücken. Und das ist sicher eine Geschichte, wo der VfB ein Thema hat, wo aber möglicherweise, ohne jetzt vielleicht zu viel zu verraten, aber möglicherweise die letzten drei Gegner vor Weihnachten ein Stück weit Hoffnung machen können, weil die ja vielleicht ein bisschen anders agieren, nicht nur vielleicht, sondern definitiv ein bisschen anders agieren, als jetzt die Augsburger und Bielefelder dieser Liga.
Das ist sehr, sehr richtig, Christian. Zum einen der Spielstil der kommenden Gegner ist etwas, was Hoffnung macht. Auch, dass die Umschaltspieler zumindest ein Stück weit zurückkommen. Silas hat wieder mehr Minuten bekommen als die Woche zuvor. Das wird sich auf Dauer auszahlen. Ja. Dann hast du, finde ich, das Verhältnis Punkte aus Toren. Der VfB ist eigentlich, also wenn ich jetzt die Gesamtsituation betrachte, die gesamte Saison gesehen, ist der VfB Stuttgart eine der effizientesten Mannschaften, der aus seinen Treffern die meisten Punkte rausholt. Ja, 20 Tore, 14 Punkte, das ist sehr, sehr solide. Die Jungs vom Institut, die haben da so eine schöne Grafik, die dann sich so quasi in der Mitte zwischen Rot und Grün gibt es eine Trennlinie und im grünen Bereich siehst du auch optisch, so eine Flitzwie bewege ich sie dann auch gleich optisch, okay, das ist eigentlich ein guter Wert, ja, und das ist etwas, was den VfB tatsächlich auszeichnet. Und dann also schau dir mal die Tabelle an, ja, also du hast auf dem 8. Platz immer noch nur 6 Punkte und irgendwann ist das so, wenn so ein knüppeldickes hinteres Mittelfeld in der Tabelle existiert, geht irgendwann der Aufzug, die Aufzugtüre auf. Und dann musst du halt einsteigen. Ja? Und dann wirst du ganz schnell da oben angesaugt. Schau dir Bochum an, bestes Beispiel aktuell. Ja? Die haben einfach nur nachdem sie eine gewisse Zeit gebraucht haben, sich in der Saison zurechtzufinden, bringen sie jetzt das auf den Platz, was sie auszeichnet. Und zack, 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 hast du mal 12, 13 Punkte aus 6 Spielen geholt. Ja? Und so kann es dem VfB halt eben auch gehen. Und deswegen bin ich alles andere als pessimistisch, was das Erreichen des Saisonziels angeht, nämlich der Nichtabstieg.
Eine Sache, die dem VfB rein konstellatorisch, gibt's das Wort? Also von der Konstellation her Hoffnung macht.
Wenn nicht, dann hast du es gerade erfunden.
Also, sozusagen fernab dieser Spieldaten, aber wenn man sich, du hast gerade angesprochen, Spieltage-Tabellen anschaut, dann ist mir einfach aufgefallen, dass es noch sehr viele direkte Duelle gibt in diesen Bereichen, also aus diesem Pulk, Augsburg, Bochum, ich zähle die natürlich auch noch rein, auch wenn die Punkte technisch ein bisschen weiter weg sind, Hertha, Bielefeld, das ist alles so, dass es wirklich jetzt noch an diesen 3 Spieltagen viele direkte Duelle gibt, heißt, es wird jemand punkten, heißt aber auch, es werden nie jeweils beide punkten, oder zumindest nicht dreifach. Und das bietet dem VfB zum einen die Gelegenheit, in diesen Duellen Wolfsburg, Bayern, Köln eben noch Punkte zu machen, um zumindest mal auf deine erhofften 15 zu kommen. Und andererseits kannst du halt jetzt eben schon sagen, es wird niemand abhauen in dieser Tabelle. Also egal, wie die Tabelle dann aussehen wird unterm Weihnachtsbaum, es wird keine Mannschaft außer vielleicht wirklich der VfL Bochum, wenn er jetzt noch 3 Spiele gewinnt, da komplett wegziehen, sondern sie werden alle tabellarisch in einem Feld sein und dann hast du wirklich sowas wie ein Reset am 8. Januar. Und allein das sollte zumindest dafür sorgen, dass keine Panik ausbricht in Cannstatt.
Nee, ist überhaupt nicht angebracht. Ja, und ich finde das auch sehr erfrischend, wie man damit umgeht intern. Also nach allem, was wir so rausfiltern können aus den Gesprächen, die wir führen beispielsweise, ist es einfach genau so, ja. Die bleiben ruhig, die sehen, was passiert, sie sehen aber auch, dass es dafür klar zu benennende Gründe gibt. Wir haben auch über einige gesprochen jetzt gerade. Und einfach weiterarbeiten, ja. Und ich bin durchaus versucht, am Wochenende wieder mal bei Bet365 vorbeizuschauen. Aber dazu vielleicht später, wenn wir über das Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Jetzt gibt's erstmal einen Jingle, wa?
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unser NLZ Newsflash, und das ist eigentlich schön, wir haben ein bisschen mehr Zeit, finde ich, diese Woche so ein bisschen dafür und können wirklich so ein bisschen ins Detail nochmal gehen. Und nicht umsonst war ein Philipp Meisel in der vergangenen Woche zugegen im Dietmar-Hopp-Stadion zu Hoffenheim und hat sich angeschaut, was die U21 des VfB da so vollführt hat. So viel vorweg, Punkte sind nicht bei rumgekommen, ne?
Das ist richtig, Punkte sind beim 0-2 im Kraichgau geblieben. 0-2 aus VfB-Sicht, ein sehr, sehr komisches Fußballspiel. Ja, also, aber eben eins, das, ja, diese goldenen Regeln oder diese uralten Sprüche, die es eben im Sport gibt, immer wieder bestätigt. Du kannst die bessere Mannschaft sein, du kannst 5-mal so oft aufs Tor schießen, du kannst so und so viel Ballbesitz haben und den Gegner auch da dominieren, wenn du halt deine Buden nicht machst. Gewinnst du halt kein Fußballspiel. Ja. Der VfB war klar besser in der ersten Halbzeit, vor allem defensiv, finde ich. Hat ein gutes Spiel gemacht, hat über Julian Kudala einen Angriff gehabt, der zum Tor führen muss. Er hat den Ball eben ein paar Zentimeter neben den langen Pfosten gesetzt. Und so kam dann Hoffenheim aus der Pause, macht quasi mit dem ersten richtigen Angriff in der 51. des 1-0 und damit war schon fast die Messe gelesen. VfB hat nicht aufgegeben, hat sich nicht, sag ich mal, damit zufrieden gegeben, hier ohne was nach Hause zu fahren, Alu-Kur gebracht. Der hat, glaube ich, mindestens einmal Alu getroffen, Latte oder Pfosten, nee, Pfosten war es. Hat mehrfache Torschüsse aus besten Situationen. Michael Gentner saß neben mir und hat nur noch gezuckt, den muss er doch machen, den muss er doch machen, den muss er doch machen. Und ja, dem war nicht so. Hoffenheim hat dazu noch einen guten Torhüter gehabt. Dann kommt das 2-0, damit war das Spiel gegessen. Es ist sehr, sehr schade, denn die Mannschaft hat eigentlich einen guten Kick gezeigt, dreht sich komplett auf der Stelle sozusagen, ja, um sich selbst in Tabelle. Und das ist wirklich schade für die Mannschaft von Frank Fahrenhorst.
Hoffenheim, korrigier mich, ist, glaube ich, punktetechnisch gleichgezogen mit dem VfB. Also sind es, glaube ich, beide bei 24 oder so.
Ja, 23, irgendwo da stehen sie. Ich habe auch nicht... ehrlich gesagt, gebe ich das zu, gerade vor der Sendung noch mal auf die Tabelle geschaut. Aber, also, nicht das, was man sich in Stuttgart vorstellt. Und jetzt hast du die Chance, am Samstag 15:30 gegen Hessen-Kassel das besser zu machen. Die kommen auf den Trainingsplatz 1. Spiel ist extra nach hinten verschoben worden wegen der U19, die im DFB-Pokal spielt, nämlich am Samstagmorgen um 10.30 Uhr.
Und da können wir euch an der Stelle schon mal sagen, das könnt ihr bei uns verfolgen, zumindest im Ticker. Also für jeden von euch, Zuschauer werden ja nicht zugelassen werden bei den Partien. Das heißt, da besteht dann die Möglichkeit, dieses Pokalviertelfinale der U19 gegen Fortuna Düsseldorf bei uns im Live-Ticker hautnah, so gut es geht zumindest, zu verfolgen. Philipp, du bist am Start, 10:30, ja. Platz 1. Und wie ist die Stimmung beim Team von Nico Willig? Die Jungs haben Bock, ne?
Die haben Bock, vorfreudig, aber doch sehr fokussiert. So kann man es eigentlich umschreiben.
Vorfreudig ist auch sehr gut übrigens.
Vorfreudig, von Vorfreude geprägt, aber doch sehr fokussiert. Ich habe mit Nico Willig gesprochen die Tage. Das Interview lest ihr noch vor dem Spiel bei uns in der MeinVfB-App selbstverständlich. Das 7-0 gegen Hessen-Kassel. Ich will es nicht Muster gegen ohne Wert nennen am letzten Samstag. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass der Gegner kein Junioren-Bundesliga-Format hat und dementsprechend auch absteigen wird. Aber man merkt so, dass diese Mannschaft, Nico hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, meine Mannschaften sind Herbstmannschaften. Wenn das Wetter schlecht wird, werden wir gut. Ja? Und so, also man sieht schon, dass da deutlich was geht, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass sie überhaupt nicht arrogant wird auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst wie Hessen-Kassel und hast die mit 7-0 in der Tasche und bist so gut wie die VfB U19 es ist, dann ist bei jungen Herren in dieser Altersklasse ganz oft die Versuchung sehr, sehr groß, dass man das auch raushängen lässt. Ja? Hackespitze 1, 2, 3, einfach die Arroganz quillt dir aus jeder Trikotfaser, ja, und das ist eben nicht der Fall bei dieser Mannschaft. Sondern sie nehmen das ernst, spielen das seriös, spielen auch für sich. Ein Thomas Castanaras beispielsweise, der macht 3 Buden, könnte nochmal 3 machen, die legt er aber auf für seine Kameraden, ja, und geht dann mit 3 Toren und 2 Vorlagen vom Platz. Und nach dem Spiel nimmt ihn sein Trainer in den Arm und spricht mit ihm auf dem Weg zur Kabine. Und er hat ihn nicht gelobt wegen den 3 Toren, sondern er hat ihn gelobt wegen den 2 Vorlagen. Ja? Weil Thomas jemand ist, der, also ist schon irgendwie ein Phänomen, ja, dieser Spieler, auf den ich heute so ein bisschen in den Fokus legen möchte, der kommt aus dem Städtle. Ja? Bei TBU, weißt du, was TBU ist?
Ich kenne nur TBR, das ist der TB Ruid.
Ja, TBU ist der unten vom Neckar, der TB, nämlich der TB Untertürkheim.
Ja.
Ja, hat dort seine ersten fußballerischen Schritte gemacht. Danach ging es nach Waiblingen zum FSV und dann zum VfB. Seit er 13 ist, ist er beim VfB. Und in jedem Jahrgang, wo der als Stürmer gestartet ist, war er immer so der Herausforderer. Man hat auch intern, also die VfB-Verantwortlichen, ja, der ist schon okay, der macht da Tore ohne Ende, aber also wir haben eigentlich bessere. Und jedes Jahr, jedem Jahrgang hat sich Castanaras durchgesetzt. Ja, und so ist es jetzt gerade wieder. Spielt einfach eine Traumsaison, 40 Saisontore jetzt mittlerweile schon, trifft mit links, mit rechts, mit dem Kopf vor allem. Da hat man sehr viel mit ihm gearbeitet. Generell ist dieses Thema Spielerzentrierung. Du erinnerst dich noch an die Folge mit Thomas Krücken. Ist ja das eine der Haupthebel, den sie da unten noch anders machen, seit Krücken da ist, dass man eben den Hochtalentierten eine Potenzialtraining angedeihen lässt, ja, um sie besser zu machen, also um ihre Stärken einfach besser zu machen und auch an den Schwächen zu arbeiten. Das merkst du bei Thomas halt brutal. Dazu hat er einen Berater gewechselt, hat erste eigene Wohnung, ja. Also du merkst ja, dass der halt auch gerade so ein bisschen zum Mann wird, aber das Schönste ist, rein sportlich gesehen, er war eben jahrelang immer nur der Spieler, der schön in die Gasse gegangen ist, ja, und dann halt seine Buden gemacht hat. Oder einfach aus Freistößen und Elfmetern viele Tore gemacht hat. Aber der Mannschaftsdienlichste war nicht unbedingt. Mittlerweile rackert er, legt für andere auf, ist viel besser geworden mit dem Rücken zum Tor auch, ja. Also das klassische Thema Wandspieler sein, Bälle festmachen, klatschen lassen und so weiter. Da merkst du, dass da richtig viel geht. Und beim VfB unten wären sie höchst erfreut, würde er seinen Vertrag verlängern, der zum Juni 2022 ausläuft. Man spricht wohl intensiv, aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Und das wäre natürlich was, dieses DFB-Pokal-Halbfinale, das man erreichen würde, würde man jetzt gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag gewinnen, um dem Thomas so ein bisschen Argument zu liefern. Schau mal, hier bei uns kannst du halt auch Titel gewinnen, ne?
Und das ist einfach immer wieder interessant, wenn man auch in diese Nachwuchsbereiche reinschaut, reinhört, auch sich mit den Leuten unterhält. Du hast gerade gesagt, wir haben ja auch lange und ausführlich uns mit Thomas Krücken unterhalten können. Und immer wieder, wenn man sich dann eben mit Verantwortlichen aus diesen NLZ-Bereichen unterhält, dann bekommt man auch sowas zu hören. Es sind nicht immer oder eigentlich sehr, sehr selten die wirklich besten Spieler, die es am Ende schaffen. Also die, die von der reinen Anlage, vom reinen Potenzial die besten sind. Sondern das Entscheidende ist, was du daraus machst und wie sehr du an dir arbeitest. Und zwar nicht nur auf dem Platz, was deine Fähigkeiten anbelangt, sondern auch außerhalb des Platzes, wie du dich als Persönlichkeit entwickelst. Und solche Dinge zeigen sich dann auch eben in deinen Leistungen und eben auch in Tatsachen, dass eben du nicht unbedingt drauf aus bist, noch das vierte, fünfte, sechste Tor zu machen, sondern eben 1, 2, 3 auflegst. Das ist, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen reinversetzen kann, Philipp, du und ich können das vielleicht auch, also wenn ich an meine Zeit in meiner Tischtennisjugend denke, was ich damals Schläger geschrottet und unausgeglichen war. Und irgendwann hast du aber so das Gefühl, dass du auch reifst als Persönlichkeit, ein Stück weit dann doch erwachsen wirst. Und plötzlich merkst, sag mal, das bringt da alles gar nichts. Und was bringt das jetzt eigentlich, wenn ich hier irgendwie durchdrehe? Vielleicht sollte ich mal lieber gucken, dass ich meine Mannschaftskameraden unterstütze, dass ich da ein bisschen eingreife und für die da bin. Weil das, was am Ende zählt, ist natürlich, dass wir als Team gewinnen. Und was ich selber mache, ist dann auch wurscht. Und das sind so Sachen, wenn du das dann in deiner persönlichen Entwicklung hast, als Spieler. Und dann zusätzlich dazu, im Gegensatz zu mir, wie Thomas Castanaras, sehr, sehr begabt bist, dann kann das was werden. Und ich finde das immer wieder wahnsinnig faszinierend, wie diese Reifeprozesse dann ablaufen und solche Spieler dann irgendwann den Schalter umlegen von, hey, ich bin hier King of Kotlet, zu, naja, aber ich bin dann unterm Strich auch Teamplayer. Und die Frage ist, was mache ich aus dem, was ich kann?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Sie wurden gerade Zeugen der Metamorphose des Christian Pavlitsch vom Rumpelstilzchen des TB Ruhet hin zum Grand Seigneur der Tischtennisabteilung dieses traditionsreichen Filterclubs. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Long story short, auf Castanaras wird es auch am Samstag ankommen. Ob TBD von den Profis freigegeben wird, wage ich zu bezweifeln. Was ich schade finde im Gesamtkontext, sowohl das Spiel der U21 als auch das Spiel der U19 als auch das Spiel der U17 am nächsten Tag, die empfangen nämlich um 13.30 Uhr die Jungs vom FSV Mainz 05, die Mannschaft von Markus Fiedler am Sonntag. All diese drei Spiele finden ohne Zuschauer statt, obwohl man ja theoretisch 750 Zuschauer zulassen könnte. Das gibt die Corona-Verordnung her. Das hat organisatorische Gründe, die der Club immer so angibt, ohne sie genauer zu benennen. Ich weiß ein bisschen mehr, was da dahinter steckt. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, ja, weil viele sagen, ja, mach halt auf, stell halt ein paar Ordner mehr, ne? Ja. Aber gerade wenn du zwei Spiele innerhalb weniger Stunden auf einem Platz hast, da das Schliens weiterhin von Matarazzo geblockt wird, auch wenn die in Wolfsburg sind an dem Tag und gar nicht in Stuttgart, ist das nicht für die Spiele der Jugendmannschaften freigegeben, dann ist es eben so, dass du hier nicht nur ein paar Ordner hinstellst, sondern du müsstest relativ schnell eine Summe im fünfstelligen Bereich bewegen, um so einen Tag zu realisieren zu können mit Einlasskontrollen, 2G+-Kontrollen, getrennte Fanbereiche, denn die Leute von Hessen-Kassel bringen jemand mit, da kommt dann ganz schnell auch der szenekundige Beamte um die Ecke geritten und sagt, du, die bringen schon 2, 3 Jungs mit, die mal gern mehr als nur ein Bier trinken und so weiter und so fort. Und dann wird das alles sehr schnell sehr kompliziert. Ja? Was man natürlich immer noch machen könnte, wäre das Spiel zu streamen. Also das der U21, das bekommt ihr, nämlich über den Leaks-Stream, der letztes Mal, als ich mitmachen sollte, abgebrochen wurde wegen der großen Schneewalze, ja, wo wir einfach nicht mehr konnten, weil wir nach 20 Minuten 3-4 Zentimeter hoch auf dem Tisch lag, der Schneematz rum, die Technik ging komplett in die Knie, alles ein bisschen schwierig gewesen, aber das wird wahrscheinlich am Wochenende nicht nochmal passieren. Und das U19-Spiel, das hätte man natürlich auch streamen können. Offensichtlich gab es im Club Stimmen, die sich dagegen entschieden haben, die sich auch durchgesetzt haben. Mehr weiß ich momentan nicht. Ja. Fakt ist, es gibt immerhin unseren Live-Ticker von meinem VfB. Das heißt, wenn ihr also mitlesen wollt, wie es denn steht und ob die Mannschaft von Nico Willig dieses Thema Halbfinaleinzug DFB-Pokal erreicht, dann bekommt ihr da die notwendigen Informationen. Und im Vorfeld verspreche ich euch, Interview mit Nico Willig gibt's in der App zu lesen. Ich werde mich auch nochmal der Personalie Castanaras und der Mannschaft so ein bisschen annehmen, in einem längeren Text mal so aufschreiben, was da gerade los ist als amtierender Titelverteidiger, dass sie immer noch sind, ne? Von 2019, letzter DFB-Pokal-Juniorensieger, das war eben der VfB. Und seitdem gab es den Pokalwettbewerb nicht mehr durch Rona. Deswegen sind sie immer noch amtierender Titelverteidiger.
An der Stelle vielleicht einfach nochmal, damit, weil wir hier ein paar Spielzeiten und ein paar Anstoßzeiten euch genannt haben, nochmal ganz strukturiert. Wie sieht der Fahrplan für die Nachwuchsmannschaften aus, des VfB Stuttgart am Wochenende? Also es geht los am Samstag, 10.30 Uhr, U19, Pokal, Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Es geht weiter am Samstag, 15.30 Uhr. U21 gegen Hessen-Kassel und den Abschluss bildet die U17 am Sonntag um 13.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05. Und wir, Philipp, machen jetzt mal ganz kurz morgens 9:30 in Deutschland und sind gleich wieder für euch da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Tja, ihr lieben Leute von Knoppers, falls ihr das hört, wir können hier auch andere Werbung schalten. So ist nicht, ja? Morgens 9:30 in Deutschland.
So ist es. Und am Samstag um 6:30 in Niedersachsen spielt der VfB Stuttgart auswärts beim VfL Wolfsburg im, ja, es ist wirklich so nominell Topspiel des kommenden Bundesligaspieltags. Wolfsburg-Stuttgart, ich glaube, da ist Dortmund gegen Bayern vom vergangenen Wochenende nichts dagegen. Spaß beiseite, es ist natürlich für den VfB ein wahnsinnig wichtiges Spiel und durchaus eine Chance in dieser Partie, oder?
Ja, aber nicht nur wegen Florian Kohfeldt. Ja.
Nicht nur?
Nein, nicht nur. Zuallererst, weil der VfL, seit er da ist, sich noch nicht wirklich wieder neu sortiert hat. So wirkt es zumindest für mich aus der Ferne betrachtet. Die Mannschaft hat zu diesem Zeitpunkt zu Redaktionsschluss nicht beendet, noch ein Champions-League-Spiel vor der Brust gehabt unter der Woche. Das ist auch eine Situation, die sie halt, glaube ich, so länger schon nicht mehr hatten, hat was gemacht mit der Truppe. Dann der Trainerwechsel. In der Liga seit 3 Spielen sieglos und generell eine Mannschaft, die zwar individuell natürlich klar besser bestückt ist als der VfB Stuttgart, aber auch irgendwie hast du da so das Gefühl, wenn ich mir diesen Kader anschaue, so ein ähnliches Gefühl, wie ich es beim VfB Stuttgart die letzten 10-12 Jahre hatte. Das ist so ein Gemischtwarenladen. Ja, und keiner weiß irgendwie, was willst du eigentlich damit anstellen? So, welche Art von Fußball willst du spielen? Was für eine Philosophie ist in deiner Kaderstruktur? Was, das ist irgendwie, wie es halt oft so ist an Standorten, wo viel zu viel Geld unterwegs ist. Ja? Der VfB hat das Gleiche geschafft, ohne Geld zu haben, aber darauf will ich nicht hinaus. Ja, du hast natürlich da einfach eine Mannschaft oder einen Kader rumstehen. Da muss auch der Herr Kohfeldt erstmal gucken, was er denn eigentlich mit dieser Truppe anstellen will. Und in dieser Findungsphase befinden die sich eigentlich immer noch. Oder sehe ich das falsch, Christian?
Ja, das ist wirklich so. Und das ist wahnsinnig spannend. Also wenn man sich mal den Saisonverlauf des VfL Wolfsburg anschaut, das ist ja eine wahre Achterbahnfahrt. Also ging erst los mit diesem Pokalspiel. Preußen-Münster, Wechselfehler. Dann haben alle schon Marc van Bommel angezählt. Dann gewinnen die aber die ersten 4 Bundesligaspiele, sind noch vor den Bayern und Dortmund und brechen irgendwie plötzlich doch noch ein. Bringen mir erstaunlicherweise 5 Bonuspunkte in meinem Tippspiel, weil ich wirklich den VfL Wolfsburg als erste Trainerentlassung der Saison auf meinem Zettel hatte, weil es dann mit Marc van Bommel doch nicht weitergeht. Holen dann, verhältnismäßig überraschend, Florian Kohfeldt, der allerdings eine Vergangenheit bei diesem Verein hat, als Nachwuchstrainer. Und fangen dann auch da erstmal wieder so leicht euphorisiert an, gewinnen in der Bundesliga, gewinnen in der Champions League. Und das alles ist jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Und ich finde, der VfL Wolfsburg ist so wirklich die Mannschaft, also die wirft noch 10 Fragen mehr auf aus meiner Sicht als dieses VfB-Heimspiel gegen die Hertha. Irgendwie nicht zu greifen. Auch die Tatsache, dass es in der Champions League auf und ab ging, ist, ja, sorgt für keine Stabilität in diesem Team. Und dennoch, Philipp, finde ich, haben sie teilweise wahnsinnig spannende Spieler in ihren Reihen. Also so ein Lukas Metscher, so ein Kevin Babu. Das sind teilweise richtig coole Kicker, die haben, aber irgendwie können sie es nicht abrufen.
Ja, oder halt nicht konstant. Ne?
Ja.
Also die letzte Länderspielpause, ich meine, das war, glaube ich, die besten 14 Tage in der Karriere von Lukas Metscher, so wenn du so möchtest. Ja, der war in aller Munde deutschlandweit und hat es auch nicht transportiert bekommen, wieder zurück in die Liga sozusagen. Ja. Riedle Baku, einer der besten Spieler auf der Außenbahn in Deutschland, aber hat internationales Format schon, auch wenn er noch ein ganz junger Kerl ist. Ups and Downs. Kevin Babu ist schon genannt, mein absoluter Lieblingsspieler bei denen.
Super neben Xaver Schlager für dich, ne?
Ja, neben Xaver Schlager, den darf ich ja jetzt gerade nennen, weil er verletzt ist.
Ja, das stimmt.
Ja, dann habe ich den Kevin Babu noch, der damals unter Adi Hütter in Bern groß wurde bei Young Boys. Und einer ist, der jede Mannschaft in der Bundesliga auf der Außenbahn bereichern kann, meiner Ansicht nach. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht genau, wo da der Ding hängt. Auch hast du mit dem Kollegen Anton Maxi Arnold, einen langjährigen Bundesligaspieler, lange Zeit da auch Kapitän gewesen oder ist es, glaube ich, sogar noch. Also jemand, der weiß, wie man so eine Truppe eigentlich auch mal durch ein bisschen stürmischeres See manövrieren kann. Da stimmt es noch nicht. Und meine persönliche Affinität in Anführungszeichen zu Herrn Kohfeldt ist, glaube ich, bekannt mittlerweile. Ja, wenn du halt auch so einen Trainer hast, den ich für einfach fachlich nicht qualifiziert genug halte, um so eine Bundesliga zu trainieren, ja, und menschlich auch nicht, nach allem, was ich oder wie ich ihn kennengelernt habe, bist du halt in der Situation, in der du bist. Das ist aber für den VfB, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen und zumindest haben sie ein bisschen angerissen, eigentlich mehr Vorteil als alles andere. Ja. Dann kommt noch dazu, dass der beste VfB-Spieler aktuell, nämlich Omar Marmoush, mit Sicherheit eine Rechnung offen habt, ja, da oben an gibt's da einen Fluss? Keine Ahnung, in der Autostadt halt, also du in Wolfsburg, ja, der wird mit Sicherheit da hingehen und sagen, so, heute mache ich aber mal ein besonders heißes Tänzchen, dass ich da auf den Rasen lege, ist ja ganz klar. Also ich würde dem VfB da fast 50-50 einrechnen jetzt für Samstag. Wie siehst du's?
Ja, ich musste wirklich während des Hertha-Spiels und bei der einen oder anderen Szene von Omar Marmoush schon ein bisschen auch an dieses Spiel jetzt denken und habe mir so überlegt, Mensch, aus Sicht des VfL Wohlfsburg, hätte es Not getan, diesen Spieler zu verleihen? Ich weiß es nicht, wenn man sich gerade anschaut, was da vorne so abgeht und teilweise auch Probleme bei der Verwertung von Chancen, die der VfL Wolfsburg hat und hoffentlich auch am Samstagabend noch hat. Aber ich glaube, so ein Omar Marmoush hätte ihn momentan ganz gut getan. Also vielleicht wäre das wirklich ja so eine richtig, also mal so eine ausgerechnet Geschichte für den VfB. Das wäre mal sowas, ne? So eine ausgerechnet Geschichte. Warum nicht? Und warum der VfB möglicherweise auch noch eine Chance hat, auf rein taktischer Ebene, das weiß unser Jonas Bischofberger.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der VfL Wolfsburg hat unter Florian Kohfeldt schon Licht und Schatten gezeigt. Grundsätzlich scheint der Plan ein ähnlicher zu sein wie zu seiner Zeit bei Werder Bremen. Das System ist wie in Bremen eben auch bislang entweder ein 3-4-3 oder 4-3-3. Dabei haben sie zentral Joshua Gilavogi, der in der Dreierkette den zentralen Mann gibt, oder eben im 4-3-3 den einzigen Sechser. Und über dessen Positionsverschiebung wird eben dieser Wechsel zwischen 3-4-3 und 4-3-3 organisiert. Das ist so die Rolle, die zum Beispiel Kevin Vogt in Bremen damals übernommen hat. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Kohfeldt bei Bremen und jetzt bei Wolfsburg. Zum Beispiel ist Wout Weghorst ein ganz wichtiger Spielertyp, den es bei Bremen damals nicht so sehr gab. Der ist mit seiner Wahnsinnskörperlichkeit und auch seinen hervorragenden Laufwegen ein ganz entscheidender Anker bei Wolfsburg, der viele Flanken bekommt und auch viele Bälle intelligent ablegt. Wolfsburg kommt generell viel über links, wo sie mit Ottavio oder Roussillon einen jedenfalls sehr dribbelstarken Außenverteidiger aufbieten werden, den sie auch eher ein bisschen isoliert lassen und der sich dann im 1 gegen 1 durchsetzen soll. Da wird es vor allem darum gehen, dass der oder die Gegenspieler auf der Seite individuell richtig eingestellt sind, und dass auch der rechte Flügelverteidiger beim VfB konsequent mit nach hinten arbeitet, was gegen Hertha ja nicht immer so der Fall war. Generell, wenn man aber die Flügel in den Griff bekommt gegen Wolfsburg, dann ist schon recht viel gewonnen, weil das eigentlich schon ja mehr oder weniger einziges Mittel ist, wenn der Gegner die Mitte einigermaßen dicht macht. Was man jetzt in den letzten Partien auch gesehen hat, ist, dass Wolfsburg noch nicht so die Automatismen zu haben scheint. Das Spiel gegen Mainz war dafür ein Extrembeispiel. Das war schon brutal viel Stückwerk. Da hat fast gar nichts ineinander gegriffen, was die Wolfsburger so versucht haben. Sie hatten kein kompaktes Nachrücken, wenig Körperspannung, eine schlechte Abstimmung in der Dreierkette. Und das war unterm Strich phasenweise wirklich am Rande des Hühnerhaufens, was sie da gezeigt haben. Wahrscheinlich werden sie daran in dieser Woche arbeiten oder gearbeitet haben. Es wäre dennoch möglich, dass es ähnliche Schwachstellen gibt, zum Beispiel in den Schnittstellen der Abwehr und vor allem auch zwischen den Linien. Das sind so die Zonen, die für den VfB in der Offensive interessant werden könnten gegen Wolfsburg.
Vielen herzlichen Dank, Jonas. Mit der taktischen Vorausschau auf den kommenden Gegner, den VfL Wolfsburg. Und Philipp, du hast es auch vorher schon gesagt. Du sagst 50-50. Ich bin auch der Meinung, der VfB geht jetzt keinesfalls als krasse Außenseiter in dieses Spiel. Und aus meiner Sicht wird viel von Spielfilm abhängen. Also du solltest gegen diese Mannschaft möglichst nicht in Rückstand geraten. Dann wird es tatsächlich ein bisschen enger. Aber wenn du es schaffst, das Spiel offen zu halten und vielleicht auch in Führung zu gehen und dann nicht solche Einbrüche zeigst wie gegen die Hertha, dann ist da was drin.
Unsere Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ein wunderschönes Fußballzitat. Ich glaube, Rudi Völler oder Rainer Kallmund, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen über die Kommentarspalten auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ja, das hast du sicherlich richtig umrissen, Christian. Nur das ist jetzt auch nichts, was die Lage gegen Wolfsburg speziell ausmacht. Das ist ja generell so. Also wenn ich halt zurückliege, da wird es immer ein bisschen schwieriger. Ich hätte halt gerne irgendwas, wo ich ganz klar festmachen kann, das ist was, was den VfB wirklich eine Option verschafft am Samstag in der Autostadt. Und das kann ich leider nicht ganz so greifen. Zum Beispiel Schweizer Personalsituation. Ich wüsste nicht, wer da Hoffnung macht. Ja, ein Sascha Kalajdzic ist im Training, aber mit Sicherheit keine Option. Ein Silas hat jetzt seinen zweiten Teileinsatz bekommen, aber man sieht halt deutlich, dass das nicht der Spieler ist, der er mal war. Das kann er wieder werden, aber es ist er momentan nicht. Ja, Chris Führig, die Corona-Infektion scheint dann doch etwas heftiger gewesen zu sein, als man das vielleicht erwarten hätte können. Man hörte ja leider immer wieder schlechteste Beispiele. Ja, also ein Rune Jahrstein beispielsweise hatte mächtig Probleme, saß im Rollstuhl. Ja, ein Erik-Maxim Choupo-Moting aktuell bei Bayern scheint es richtig verwickelt zu haben.
Ein Jonathan Schmid beim SC Freiburg spielt schon die ganze Hinrunde nicht.
Ich kann euch einfach nur eins sagen, Leute. Get waxed. Ja, geht verdammt nochmal euch impfen lassen. Ja, und wenn ihr es nicht für andere tut, dann tut es für euch. Aber zurück zum Spiel. Also es wird nicht einfach, denn die VfB-Mannschaft stellt sich doch so mehr oder minder von alleine auf, oder Christian?
Ja, das ist so. Auch wenn ich tatsächlich so ein paar Hoffnungsschimmer habe, um die mal nochmal aufzugreifen, auch aus diesem Hertha-Spiel. Also, einer, der mir auch schon in Dortmund verhältnismäßig gut gefallen hat, einer, der auch gegen die Hertha seine Lichtmomente hat und der, finde ich, dem VfB momentan gut tut, ist Philipp Förster. Das könnte aus meiner Sicht wieder so ein Philipp-Förster-Spiel werden. Ja, das spielst du am Samstagabend, vielleicht ist Flutlicht, in Wolfsburg ist eben ein bisschen unangenehm, dann ist der Rasen matschig so und dann machst du dir eben dein weißes Trikot braun. Ja, und zwar, weil du grätscht und nicht aufgrund anderer Dinge. Und das ist so ein Philipp-Förster-Spiel aus meiner Sicht dazu kommt, dass ich hoffnungsvoll bin, dass diese Einzelgespräche oder generell diese Gespräche, die Pellegrino Matarazzo angesprochen hat, fruchten. Denn, um es mal ganz lapidar zu sagen, ich kann mir bei der Klasse und bei der Fähigkeit und bei dem Talent von beispielsweise Ore Mangala und Dinos Mavropanos nicht vorstellen, dass sie ein zweites Mal so unterhalb ihrer Leistungsgrenze performen. Sondern ich glaube, dass das einmal passiert, aber nicht zweimal hintereinander. Und solltest du dieses Gefüge wieder so weit zusammenkriegen, vielleicht auch ein Waldemar Anton, der wieder nochmal nicht nur überragende Steilpässe auf Mamou spielt, sondern auch hinten das Zentrum dicht macht. Also Anton, Mavropanos, Mangala, Förster, vorne Mamouche, wenn du dieses Konstrukt gut zusammenkriegst, gut einstellst, eine Einheit auf dem Platz bildest, das klingt immer so lapidar, eine Einheit auf dem Platz, aber das war halt gegen die Hertha einfach nicht der Fall über 90
ja.
Minuten.
Ja,
wenn das du das hinkriegst, hast du eine Chance.
Und dann ist auch immer, als der Trainer spricht ja immer gerne von der Energie, die er wahrgenommen hat in der Trainingswoche. Diese Energie, die würde ich dann gerne auch mal sehen, wenn es um die Jungs geht, die von der Bank kommen. Ja. Weil das ist eben auch so ein Schlüssel, finde ich, der dich nochmal leistungssteigernd beeinflussen kann als Fußballmannschaft. Das ist Trainingsqualität. Aber wo ist denn der Druck von Clement, von Klimowitz, von Fagir, von Beas? Wo ist denn der? Ja, also ich verspüre den nicht. Wenn mittlerweile Alex TBD als erster eingewechselt wird, sowohl die Dortmunder doch jetzt gegen Hertha, dann weißt du halt schon, da ist es nicht allzu weit her mit dem Grundvertrauen in Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit von anderen Spielern, die da eigentlich hierarchisch gesehen deutlich über Alexi stehen müssten oder stehen. Ne? Insofern wäre das auch was, was wirklich wünschenswert wäre. Macht doch den etablierten Druck. Wenn ihr kicken wollt, müsst ihr es euch nicht über die Trainingswoche holen. Und wenn ich das halt nicht tue, dann macht es auch was mit der Stammelf. Ist ja ganz logisch, wenn die wissen, naja, du, ich kann auch Donnerstag, Freitag und Abschlusstraining nur mit einem Bein machen und ich kick halt trotzdem. Dann weißt du halt, was nachher bei rumkommt. Nämlich vielleicht nicht ganz die Schärfe, die man eigentlich braucht, um ein Fußballspiel zu gewinnen.
Das reicht dann übrigens auch nicht beim TBU und beim TBR, wenn man so denkt, donnerstags und freitags. Und dann ist das beim VfB genauso. Aber um da vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen zu dem Thema Crunchtime-Schwaben, was wir vorher hatten. Es ist ja nicht nur so, was die reinen Zahlen und Daten angeht in der Schlussphase, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Der VfB hat ja in der vergangenen Saison oftmals die Punkte hinten raus auch geholt, weil die Punkte quasi eingewechselt wurden. So. Und das musst du natürlich auch wieder irgendwie erzwingen. Und da muss der Druck kommen, auch von den Positionen 12 bis 15, 16, damit da eben klar ist, erstens, es hat nicht jeder seinen Stammplatz sicher, außer vielleicht ein paar wenige Ausnahmen. Und zweitens, auch die Erkenntnis für die Spieler auf dem Platz, aber auch für den Trainer an der Seitenlinie, zu wissen, ich kann hier noch was bewegen mit dem Wechsel zur Pause, mit dem Wechsel in der 60., 75. Und das geht mir momentan in dieser Saison ab und da muss ich was tun. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast.
Wir werden für euch berichten. Ich habe zwar meine Reise nach Wolfsburg abgesagt aus diversen Gründen. Wir sind aber trotzdem für euch mit der Redaktion vor Ort, bilden natürlich das Spiel in seiner gewohnten Manier in der MeinVfB-App für euch ab. Live-Ticker, Einzelkritik, Echtzeitdaten, all das, was ihr von uns gewohnt seid, Kommentar zum Spiel im Nachgang und, das bekommt ihr natürlich auch. On top gibt's eben die beiden Jugendspiele noch zusätzlich. Oder Akademiespiele, so nenne ich es besser, denn die U21 ist ja eigentlich keine Jugendmannschaft mehr, wenn man es ganz genau nimmt. Und das ist mal so unser Paket fürs Wochenende. Ansonsten möchte ich euch wie immer ans Herz legen, holt euch das MeinVfB Plus Abo. Am 8. Januar spielt der VfB in der Trolley Arena zu Fürth. Bis dahin könnt ihr einen Monat lang umsonst unsere Redaktion testen, auf Herz und Nieren. Taugt euch das Angebot was? Ist es das, was wir versprechen? Macht euch das Spaß? Nehmt euch das mit? Die ersten 4 Wochen des MeinVfB Plus Abos gibt's kostenlos. Und wenn ihr euch also für das Abo entscheidet, kostet es danach 1,99, was immer noch, finde ich, ein Sportpreis ist dafür, dass 5 bis 6 Leute im Monat über nichts anderes tun, als für euch Content zu produzieren. Das muss man halt auch mal irgendwo sehen. Ja. Also zumindest eine Testphase, Leute, sollte drin sein. Aktuell stehen wir so bei noch nicht ganz den 1893 Abos, die wir bis Jahresende haben wollen, Christian. Deswegen, bevor wir uns jetzt ausziehen, sexuelle Avancen machen oder sonst was irgendwie, um die Menschen dazu bewegen, hier für uns ein Abo abzuschließen oder mit uns ein Abo abzuschließen, nochmal einfach rein aufs Nüchterne runtergebrochen. Holt euch das Ding. Es macht Spaß, es macht Laune und ich glaube, jeder, der es bisher abonniert hat, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Fakt, ist immer noch dabei. Wir haben kaum Aussteiger. Wer sich einmal dafür entschieden hat, so hat uns das ja Lisa gemeldet aus dem Produktmanagement, Christian, wer sich einmal für das Mein VfB Plus Abo entschieden hat, der bleibt auch dabei, aus gutem Grund.
Das spricht dafür, dass der Inhalt, der Content und das, was wir euch da liefern, ja dann doch nicht so schlecht ist. Und das spricht vor allem auch dafür, Philipp, dass wir offenbar doch nicht unsere Körper verkaufen müssen, um hier weitere Abonnenten zu bekommen.
Genau, richtig.
Und was wir euch natürlich auch noch sagen können an der Stelle ist, es gibt in dieser Woche auch wieder eine Spezialfolge. Das Podcast statt freitags 9 Uhr in der App für die Mein VfB Plus Abonnenten. Und das Thema ist natürlich gesetzt, denn nach dem Spiel beim VfL Wolfsburg geht's für den VfB in der englischen Woche weiter. Am Dienstagabend 18.30 Uhr gastiert kein geringerer als der FC Bayern München in Bad Cannstatt. Und auf dieses Spiel blicken wir dann in unserer Spezialfolge am Freitagvormittag voraus und wünschen euch dabei dann auch schon mal viel Spaß. Genauso wie bei diesem wunderbaren VfB-Wochenende, das da ansteht. Ich glaube, der Samstag wird großartig.
Ja. Das wird richtig, richtig Crunch-Time, wie wir so schön sagen, Christian.
Da haben wir sie ja doch noch.
Da haben wir sie doch noch, genau. Bis nächste Woche, Leute.
Ciao.
Podcaststadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.